Menschen, Tiere und Pflanzen sind nicht von Gott geschaffen, sondern Ergebnis der Evolution. Vor 153 Jahren veröffentlichte Charles Darwin diese revolutionäre Theorie. In der Forschung ist sie ein Riesenerfolg. Populär war sie jedoch nie. Ist das menschliche Gehirn eventuell zu sehr auf einen Schöpfer gepolt?
Eine interessante Frage. Ich denke mal, ich darf sie rhetorisch auffassen. Als Theologe, der sich auch für Naturwissenschaften interessiert, würde ich sagen, man muss nicht entweder Schöpfung oder Evolution denken, so wie das vielleicht auch in dem Darwin-Zitat bei Ihnen deutlich wurde. Und ich denke, man muss auch nicht das menschliche Gehirn unbedingt als auf den Schöpfer gepolt interpretieren, sondern ich glaube, man kann sagen, das menschliche Gehirn sucht nach Ursachen. Da würde ich Ihnen recht geben. Also Kant hat bereits davon gesprochen, dass Kausalität, Zeit, Raum reine Anschauungsformen sind. Wir Menschen sind also auf dem Weg. Wir fragen nach, woher kommt die Welt, woher komme ich, was ist der Ursprung? Das ist natürlich und insofern ja, das menschliche Gehirn ist so gepolt. Und um an Darwin anzuschließen, ich denke, Darwin hatte mit seiner Erkenntnis etwas Wichtiges und Bahnbrechendes geleistet, nämlich, dass Schöpfung nicht so einfach wie ein Baukastensystem zu verstehen ist. Also Darwin hat zu Recht einen bastelnden Heimwerker Gott abgelehnt, der gewissermaßen mit der Laubsäge die Tiere aussägt und dann in den Garten Eden stellt. Das hat Darwin, da hat er lange drum gerungen, um diese Erkenntnis uns bis heute in die Wiege gelegt, dass wir eben Abschied nehmen müssen von einem zu klein gedachten Schöpfergott. Und ich würde auch sagen, als moderner Theologe kann ich sehr gut Evolution zusammenbringen, zusammendenken mit Schöpfung, muss dann aber Schöpfung, auch um Darwin gerecht zu werden, anders denken, größer denken.
Im Jahr 1839 wurde die Evolutionstheorie von Charles Darwin veröffentlicht. Heute, im Jahr 2012, also knapp 1,5 Jahrhunderte später, was ist vom Darwinismus noch geblieben?
Ich denke sehr viel. Und zwar in unseren Weltbildern. Also selbst wenn Sie Viertklässlerinnen und Viertklässler fragen, ich hatte da heute selber eine Religionsstunde in einer Grundschule hier in Freiburg, die wissen bereits, dass wir Menschen gewissermaßen vom Affen abstammen oder dieselben Vorfahren haben, würde man zu Recht sagen. Also ich glaube, evolutives Denken und das, was Darwin damals auch veröffentlicht hat, 1859, das ist eingesickert in unser Bewusstsein. Da ist viel geblieben. Auf der anderen Seite hat natürlich die Naturwissenschaft und gerade die Evolutionsbiologie seit Darwin große Fortschritte gemacht. Und Darwin wusste zum Beispiel noch nicht, wie Vererbung funktioniert. Und er hat bestimmte Dinge, die wir heute einfach erkannt haben, untersucht haben, so noch nicht auf dem Schirm haben können. Von dem her ist die synthetische Theorie, also der Neo-Darwinismus, weitergegangen und man hat Darwin fortschreiben können. Aber sein Grundgedanke, Survival of the Fittest, die Stichworte Selektion, Anpassung, Auswahl, das Ganze noch verfeinert durch Mutation und Veränderungen im Erbgut, die Darwin so noch nicht begriffen hatte, wie wir das heute wissen. Und auch die Phänomene der Epigenetik, die jetzt das Ganze nochmal revolutionieren und in Frage stellen, das hatte er so noch nicht drauf. Aber die Grundarchitektur seines Denkens ist, denke ich, immer noch aktuell.
Sie sprachen gerade der Survival of the Fittest an. So nannte Charles Darwin seine Theorie. Bedeutet, dass nicht die Art überlebt, die allem trotzt und andere Arten verdrängt, sondern dass diejenige sich durchsetzt, welche sich entweder der Umwelt anpasst oder es schafft, sich trotz widriger Bedingungen kontinuierlich zu vermehren. Ist diese Theorie denn heutzutage in Ihren Augen noch von Bedeutung?
Ich bin jetzt kein Biologe, ich kann jetzt Ihnen hier keine biologischen Beispiele liefern. Ich denke aber, die Evolutionsbiologen würden sagen, ja. Weil, wie Sie ja schon richtig das Zitat interpretiert haben, Survival of the Fittest ja nicht unbedingt Überleben des Stärkeren auf Kosten des Schwächeren bedeutet. Im Gegenteil, es bedeutet einfach, die bestangepassteste Art kommt durch, wird es schaffen, so viel Nachwuchs in die Welt zu setzen, dass sie sich weiter fortpflanzen kann. Und von dem her würde ich sagen, wenn ich biologisch gefragt werde, kann ich als Laie sagen, ja, ich denke schon, dass das noch von Bedeutung ist. Wenn Sie das Ganze jetzt in Richtung Sozialdarwinismus weiterdenken, das ist ja dann auch eine wichtige Fortschreibung Darwins. Was bedeutet beispielsweise dieses Prinzip für das Zusammenleben in Gesellschaften? Dann würde ich sagen, darf man Darwin auf keinen Fall hier missverstehen. Die Nationalsozialisten haben das beispielsweise getan. Stichworte wie Herrenrasse oder überlegene Völker, das denke ich, das hätte allenfalls in brauner Ideologie noch Bestand und das würde ich absolut ablehnen und verurteilen. Aber ich denke, wenn man Darwin so liest, dass es in einem Miteinander eine Entwicklung, eine Fortentwicklung geben kann, zum Wohle auch der Gesellschaft, dann sehe ich da auch keinen Widerspruch.
Die Evolutionstheorie nach Darwin wurde von der katholischen Kirche lange abgelehnt. Erst Papst Johannes Paul II. Hat diese Theorie als ernstzunehmende Hypothese in manchen Teilen anerkannt. Nun ist mit Benedikt XVI. Wieder ein Papst Oberhaupt der katholischen Kirche, der die Evolutionstheorie als nicht beweisbar betrachtet und schlägt somit wieder eine andere Richtung ein als sein Vorgänger. So mancher Christ wird sich nach solch unterschiedlichen Aussagen doch fragen, ja was denn nun? Wird die Evolutionstheorie von der katholischen Kirche anerkannt oder nicht?
Ich denke, dass Sie Benedikt XVI. Hier etwas Unrecht tun, wenn Sie ihn als einen Rückschritt hinter Johannes Paul II. Einordnen. Denn ich glaube, dass Josef Ratzinger bereits als Kardinal, als Präfekt der Glaubenskongregation eine der wichtigsten, beratenden Stimmen von Johannes Paul II. War. Also ich denke, dass diese Äußerung, die Sie zitiert haben, die Evolutionstheorie ist mehr als eine Hypothese. Man muss sie gewissermaßen als bewiesene Tatsache anerkennen, sinngemäß, dass die schon auch von Josef Ratzinger so unterschrieben würde. Gleichwohl ist natürlich auch in seinem Pontifikat und in seiner Beschreibung der Evolutionstheorie immer auch eine gewisse Vorsicht enthalten. Die war aber schon bei Johannes Paul II. Enthalten, dahingehend, dass man als Theologe niemals das Geschäft der Naturwissenschaften übernehmen kann. Es könnte ja theoretisch sein, und da würde mir sicher jeder Biologe zustimmen, dass man in ein paar Jahren Belege findet, die vielleicht zu einer neuen Modifikation der Evolutionstheorie führen. Stichwort Epigenetik, da gibt es ja auch viele Dinge, die man bisher noch nicht verstanden hat. Was tut sich da eigentlich? Wie wichtig sind die Gene und wie werden die ausgelesen? Und möglicherweise tut sich hier ja auf dem Feld der Theorien in der Biologie noch was, sodass es eigentlich fatal wäre, wenn die Theologie sich auf ein Pferd setzt und sich gewissermaßen festbinden würde auf dieses Pferd. Ich denke, das wäre das, was man mit Josef Ratzinger und auch dem Johannes Paul II. Festhalten kann. Evolution ist eine Theorie und die Naturwissenschaftler werden dafür sorgen, dass diese Theorie entweder weiterhin bestätigt wird oder dass sie falsifiziert oder modifiziert wird. Von dem her würde ich sagen, Benedikt XVI. Hat von Anfang an, und er ist da auch wirklich ein Kenner, klar gemacht, Evolution und Schöpfung können sich vertragen. Eine recht verstandene Evolution steht einer recht verstandenen Schöpfungslehre nicht im Weg.
Stellen Sie sich vor, es gäbe eine rein wissenschaftliche Erklärung, die die Evolutionstheorie als unanzweifelbar herausstellt. Gäbe es dann noch Platz für den Glauben an einen Schöpfer?
Absolut. Ich glaube, das ist sowieso das Entscheidende, dass es überhaupt meines Erachtens, und ich denke, da spreche ich für den Großteil der evangelischen und katholischen Theologen, kein Problem darstellt, wenn sich die Evolutionstheorie entfaltet und sogar zu einer Art unumstößlichen Gewissheit weiterhin wird. Denn man muss zwei Ebenen auseinanderhalten. Man kann auf der naturwissenschaftlichen Ebene sehr gut beschreiben und begründete Theorien darüber aufstellen, wie der Mensch zu dem geworden ist, was er ist oder wie sich Lebensformen entwickelt haben über Jahrtausende hinweg. Und die Theologie spielt auf einer anderen Ebene. Die Theologie hat eigentlich überhaupt nicht die Absicht und darf sich auch nicht in die Belange der Biologie einmischen, wie sich etwas entwickelt hat. Das ist nicht die Absicht der Theologie. Die Theologie hat die Aufgabe, den Glauben an einen Schöpfergott vernünftig zu buchstabieren und Antworten darauf zu geben, warum und wozu die Menschen auf dieser Welt sind und was man hier aus der jüdisch-christlichen Tradition für Sinnantworten geben kann. Die Sinnantworten der Theologie über den Ursprung des Menschen sind nicht in einem Konflikt mit den naturwissenschaftlichen Antworten über die Evolution des Menschen. Von dem her wäre es kein Problem, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn die Evolutionstheorie felsenfest eingemauert und felsenfest dastünde.
Werden Wissenschaft und Religion dann also irgendwann einen gemeinsamen Weg einschlagen, beziehungsweise die Meinung der, nennen wir es mal, Gegenseite anerkennen können, oder sind Religion und Wissenschaft einfach nicht miteinander vereinbar?
Ich denke, wir haben bereits seit mindestens 50 Jahren einen gemeinsamen Weg, einen Dialog auf Augenhöhe von Naturwissenschaften und Theologie. Das Zweite Vatikanische Konzil ist ja jetzt heuer 50 Jahre alt geworden. Es wurde 1962 begonnen im Vatikan in Rom, und da hat man ja auch im Prinzip in Konzilsdokumenten festgehalten, dass man der Wissenschaft eine Autonomie von Seiten der katholischen Kirche her absolut wünscht und zuerkennt und dass hier ein Dialog möglich ist, weil man auch die Bibel historisch kritisch lesen gelernt hat. Das war vor 100 Jahren noch anders, da gab es noch Päpste wie Pius X., die an einer wörtlichen Interpretation der Schöpfungserzählungen in Genesis festgehalten haben. Da gab es Konflikt. Da hat man sich dann gewissermaßen prügeln müssen mit dem Darwinismus, und seit mindestens 50 Jahren ist man zum Glück darüber hinausgekommen, und von dem her reicht die Theologie den Naturwissenschaftlern die Hand, und es gibt auch viele Naturwissenschaftler, die diesen Dialog aufgreifen. Ich möchte nur einen Prominenten nennen, das ist Harald Lesch, der auch im Fernsehen immer wieder tätig ist und aktiv ist und der sich durchaus als Naturwissenschaftler versteht und hier nicht künstlich Konflikte schürt, die eigentlich längst gelöst sind.
Herr Höger, zum Ende unseres Gesprächs werde ich Ihnen nun noch zwei Statements vorlesen und Sie sagen einfach, welches Ihnen persönlich besser gefällt. Statement 1: Wissenschaft und Glauben ergänzen sich und sind aufeinander angewiesen. Statement 2: Glaube an einen Schöpfergott und naturwissenschaftliche Erkenntnis sind nicht vereinbar.
Natürlich Statement 1. Ich begründe es auch nochmal gerne, weil ich glaube, das Modell der Inkommensurabilität zwischen Glauben und Wissen ist das Zutreffende. Das bedeutet, beide sind nicht auf einer Konfliktebene, müssen miteinander streiten, sondern beide sind wie zwei Augen nötig, um die Wirklichkeit dreidimensional zu sehen. Wenn ich mir das eine Auge, sprich die religiöse Sicht, zuhalte, sehe ich nur einen Teil der Wirklichkeit. Wenn ich mir das andere Auge, sprich die naturwissenschaftliche Herangehensweise an die Welt, verdecke, bin ich ebenfalls nicht in der Lage, die ganze Wirklichkeit wahrzunehmen. Von dem her, glaube ich, sind sie sich wie zwei Augen sehr nahe, ergänzen sich, aber haben eben manchmal auch andere Dinge im Blick, und das ist auch gut so.